Zwei Drittel ist Vorbereitung einer Extremreise, ein Drittel ist die Durchführung. Ja, und wer denn seine Hausaufgaben nicht vollständig gemacht hat, dem schlägt die Natur eins auf die Schnauze. Und das ist mir natürlich auch passiert und das ist ein großer Lerneffekt, wenn ich also gemerkt habe, dass ich was vergessen habe. Und die Natur ist da gnadenlos, eine ganz neutrale Institution und ich muss mich da beugen, devot anpassen. Und diese Bewältigen von, sagen wir mal, Nordatlantikstürmen oder oben im Eis, dass man da eine Eispassage geschafft hat, das gibt ein solches Glücksgefühl, das einmalig ist. Und das ist auch der Reiz, dieses permanente Wechselspiel zwischen himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt. Das ist Abenteuer.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Diese Folge ist ein Deep Dive und zwar zum Thema Abenteuer. Mir geht es darum herauszufinden, was macht einen Abenteurer oder eine Abenteurerin eigentlich aus und ab wann ist ein Erlebnis eigentlich ein Abenteuer? Für genau diese Frage habe ich mir die Person ausgesucht, die für mich, zumindest auf den Meeren, einer der größten Abenteurer ist, die ich jemals persönlich kennengelernt habe, und zwar Burkhard Pieske. Ich habe mit ihm bereits 3 Folgen aufgenommen, in denen er von seinen großen Abenteuerreisen berichtet. Seine Abenteuer orientierten sich häufig an historischen Begebenheiten, bei denen man sich kaum vorstellen konnte, dass ein Mensch dazu in der Lage war. Das hat Burkhard oft so inspiriert, dass er diese Begebenheiten versucht hat nachzubauen, um sich selbst in diese Situation zu bringen. So ist er zum Beispiel mit dem Nachbau eines Wikingerbootes, wie es im Jahr 1000 benutzt wurde, über den Nordatlantik gesegelt. Oder er ist auf dem Pazifik im Nachbau eines Auslegerkanus die Routen nachgesegelt, auf denen früher die Südseeinseln besiedelt worden sind. Bei diesem Abenteuer hat er tatsächlich Schiffbruch erlitten und war auf einmal mitten auf dem Pazifik in Seenot. Ich will darauf gar nicht so sehr eingehen, denn wir haben das ja alles im Podcast schon besprochen und tatsächlich gibt es am Anfang dieser Folge auch immer wieder kurze Ausschnitte von diesen Abenteuern, auf die Burkhard kurz eingeht. Wer die alten Folgen schon kennt, das doppelt sich dann ganz kurz, aber keine Sorge, das sind nur ganz kurze Momente und hat mir dabei geholfen, nochmal so richtig in Burkhards Abenteuern anzukommen. Natürlich hat mich interessiert, was Burkhard eigentlich zu so einem Abenteurer gemacht hat, wo für ihn ein Abenteuer beginnt und wie er mit den Gefahren umgeht. Spannend ist natürlich auch der Aspekt, warum macht man eigentlich so ein Abenteuer und ist das nicht eine total egoistische Nummer? Wie nimmt eigentlich das Umfeld diese risikoreichen Unterfangen wahr? Aufgenommen haben wir diese Folge, wie auch die letzten, die ihr gehört habt, auf der Messe Boot in Düsseldorf. Dort saßen wir gemeinsam in der Podcast-Kabine. Einige von euch saßen auch davor und haben live zugehört. Und das Gespräch hat mir, wie immer mit Burkhard, unfassbar viel Spaß bereitet. Und ich bin mir sicher, auch euch wird dieses Gespräch mitreißen. Darum wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Abenteurer Burkhard Pieske.
Werbung.
Ihr habt es in den letzten Monaten bestimmt mitbekommen. Wir planen eine 2. Edition von unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, das 10 Geschichten über die Helden und die Heldinnen der Meere erzählt. In der 2. Edition wollen wir uns dem Atlantik widmen. Diesem wilden, gewaltigen und beeindruckenden Ozean vor Europas Küsten. Wir tauchen ab zu charismatischen Meeresbewohnern, die vor unserer Küste leben, schauen aber auch an die blutigen Abgründe dieses Ozeans, zum Beispiel auf den Haifang, der vor Europas Küsten ein Riesenthema ist. Wir besuchen die einst dichteste Seepferdchenpopulation der Welt und ein Frauenkollektiv, was ein geschundenes Flussdelta retten möchte. Es geht um den wilden Westen auf hoher See und um die Frage, wie uns KI beim Meeresschutz helfen kann. Ein ganz zentrales Thema in dieser 2. Edition sind Gemeinschaften, die sich für den Meeresschutz einsetzen. Und bei einer solchen Gemeinschaft möchte ich mich jetzt auch bedanken, nämlich bei euch. Durch eure fleißigen Vorbestellungen habt ihr diesen 2. Band erst möglich gemacht und wir freuen uns darauf, euch 10 komplett neue Geschichten zu präsentieren. Natürlich könnt ihr dieses Buch weiterhin vorbestellen. Und wenn ihr das bis Anfang Oktober tut, könnt ihr auch noch diese Pakete buchen, in denen ihr uns mit einem etwas größeren Betrag unterstützt und eine Nennung im Buch bekommt. Wir sind jetzt ganz schön beschäftigt, aber versprechen euch, im November werdet ihr hoffentlich mit strahlenden Augen den 2. Teil von Ein Leben für den Ozean in euren Händen halten. Hallo Burkhard.
Hallo Christian.
Burkhard, was war das letzte Abenteuer, was du erlebt hast?
Naja, das war der Schiffbruch mit der Anna Waru. Der steckt mir noch ein bisschen in den Knochen, das muss ich sagen, obwohl es nur einige Jahre her ist.
Wann war das denn?
Das war 2003.
2003.
Genau. Ja, nun, wenn man über 80 ist und so weiter, dann war das vor kurzem.
Aber ist das das letzte Abenteuer? Also es muss sicherlich vielleicht das größte Abenteuer, aber ich frage mich, was sind es heute für Abenteuer, die du erlebst?
Naja, jedes Jahr bin ich mit Jugendlichen unterwegs und auf den Flüssen, wo Wikinger einmal ihre Handelswaren verschifften. Und das ist schon ein Abenteuer, weil ich Jugendliche nehme, die einen harten Werdegang hinter sich haben, also auf Deutsch gesagt, sozial ausgegrenzt. Es sind ehemals Drogenabhängige, es sind Menschen, die sexuellen Missbrauch erfahren haben. Und die nehme ich ins Boot, die sich untereinander nicht kennen, ein Haufen von 10 Jugendlichen. Und dann rudern wir los und segeln. Wir haben es geschafft von der Ostsee ins Schwarze Meer. Durch den Ukraine-Krieg ist das ein bisschen zum Erliegen gekommen. Wir machen jetzt Kurzreisen. Aber das sind alltäglich solche kleinen Nicklichkeiten. Diese Jugendlichen, die dann aussteigen wollen. Einer ist mal über Bord gesprungen und die unglaublichen, desolaten Biografien, die man bei diesen Jugendlichen vorfindet. Das ist ein unglaubliches Abenteuer. Ist mehr in der pädagogischen Richtung als in der seemännischen. Aber mich erfüllt das sehr, vor allen Dingen, wenn wir die am Ende der Reise so zurechtgebogen haben, dass sie dann ankommen und sagen, jetzt weiß ich, ich gehe wieder zur Schule, ich hole den Hauptschulabschluss nach. Denn die haben ja gar nichts, keinen Schulabschluss, keine Perspektive für ein ordentliches, normales Leben.
Ja, wer dazu mehr erfahren möchte, der sollte sich unbedingt die erste Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, das ist die Wikinger-Folge gewesen, anhören. Da hast du davon ganz breit erzählt. Das fand ich auch tatsächlich super, super spannend. Wann war das letzte Mal, dass du mit den Jugendlichen unterwegs warst? Wahrscheinlich 2025 im Sommer?
Im letzten Jahr natürlich. Ich mache also jeden Sommer Kurzreisen und vor allen Dingen will ich jetzt in der Zukunft Skipper ausbilden. Also wir haben es vor, natürlich unser ganzer Verein ist überaltert und wir suchen jetzt junge Leute, die ein gewisses pädagogisches Geschick haben, die auch Lust auf Abenteuer haben. Wir haben tolle Schiffe, wir haben also eine Organisation, die europaweit aufgestellt ist. Aber wir suchen jetzt jugendliche Mitarbeiter und jugendlich meinen wir so um die 35, 40, 50, also ganz junge Typen in meiner Hinsicht, ja. Die so eine Expedition mal leiten können.
Ja, total verständlich. Das war ja auch damals schon dein Anliegen, dass du gesagt hast, wir brauchen da auf jeden Fall Leute, die in unsere Fußstapfen treten. Aber wenn wir doch einfach jetzt mal zurückdenken an diese letzte Fahrt im 2025, hast du da konkrete Geschichten in Erinnerung, wo du sagst, boah, das ist irgendwie hängen geblieben? Ist ja wahrscheinlich jedes Jahr ähnlich, aber dann doch wieder ganz individuell und anders.
Also es sind so Banalitäten, wenn also während des Segelns überraschend so ein Jugendlicher anfängt, aufgrund seiner Begeisterung, was wir da gerade machen, dann auszupacken, was ihm widerfahren ist und warum er jetzt da ist, wo er ist. Und das rührt einen und das ist manchmal revolutionär und dass wir sagen, okay, heute Abend am Lagerfeuer werden wir mal das Thema, das musst du allen nochmal erzählen.
Was war das da für eine Geschichte konkret? Ist dir das noch in Erinnerung?
Ja, Gewalt in der Familie. Es sind Menschen, die von klein auf an verprügelt worden sind. Konflikte werden durch Gewalt gelöst. Ja, und wenn sie 18 sind, hauen sie zurück. Das ist mal ganz logisch. Sie haben nichts anderes kennengelernt. Und wir versuchen, die auf eine menschliche Ebene zu bringen. Und das sind also schon, ja, dass ich noch alte Schneidezähne habe, sensationell, dass ich als Platzhirsch und so weiter auch am Anfang massiv angegriffen werde. Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Nicht? Wenn einer rumbrüllt, Burkhard, du Arschloch, dann sage ich herzlichen Dank dafür, denn das höre ich als erstes von meiner Frau jeden Morgen, Arschloch. Das ist das höchste Kompliment, das man mir machen kann. Und damit guckt er ganz verwundert, der Druck ist weg. Und ich habe also ein neues Abenteuer und das heißt, Jugendliche, die aus der Vollzugsanstalt kamen, die irgendwo einen völligen Irrweg eingeschlagen haben, ein bisschen zu gerade zu biegen, ein bisschen auf einen anderen Weg zu führen. Und das schaffe ich nur mit der Natur. und einem Wikingerschiff. Die Natur ist der Therapeut. Und das ist mein großes Abenteuer, das sich aus ganz kleinen Mosaiksteinen zusammensetzt, dass wir die Leute, das, ja, sogar ins Heiterbu-Museum kriegen, auf deren Wunsch, weil die plötzlich von der ganzen Wikinger-Idee begeistert sind und sagen, können wir nicht das Museum sehen? Ich denke, ich falle vom Glauben ab, dass diese Typen ins Museum wollen. Aber das sind so kleine Anerkennungen, die wichtig sind. Das ist Abenteuer einer ganz anderen Art.
Ja, sehr schön. Und wie gesagt, dazu haben wir schon viel gesprochen, da kann ich unsere erste Folge nochmal empfehlen. Du bist für mich einer der größten Abenteurer, die ich kennengelernt habe und ich habe jetzt ja schon einige Menschen kennenlernen dürfen. Was auffällt, bei dir sind alle Abenteuer mit dem Meer verbunden. Es gibt ja auch Leute, die sind dann im, was weiß ich, der Gangal oder sowas, hatte ich auch interviewt, die sind dann auf einmal im, aber auch in den Wüsten unterwegs oder ähnliches. Du bist wirklich mit dem Meer verbunden.
Ja. Ich bin einmal fremdgegangen. Ich habe den Camino de Cruces, den Weg, den Captain Morgan, der Oberpirat, durch Panama eingeschlagen ist, wo sie die Silberbarren aus die Peru, aus den Schätzen zur Karibik verschifften. Und den bin ich lang gewandert. Also das war die erste Landbegehung. Ansonsten bin ich total Salzwasser durchströmt. Und alles, was ich gemacht habe in meinem Leben von klein auf an, hängt mit dem Salzwasser, mit dem Süßwasser auch auf Seen und Stauseen zusammen, aber das Meer ist mein großes Abenteuerrevier.
Hast du dich mal gefragt, woran das liegt?
Das kann man wahrscheinlich gar nicht feststellen. Ich bin als Kleiner, als Flüchtling, weiß ich noch, wir sind in Neustadt-Holstein gelandet und dann war da ein Steilufer.
Ihr seid geflohen von wo?
Aus Pommern. Ich bin ja ein richtiges Landei eigentlich, also geboren als Landwirt. Und ich habe es mir nur von den Eltern angehört und als bin ich als Kleinkind dann hier in Schleswig-Holstein gelandet. Und ich weiß noch ganz genau diese Magie, die mich überfiel, als ich auf Steilufer stand, als kleiner Junge, gerade da, ich glaube, 3, 4 muss es gewesen sein, und dann die Lübecker Bucht sah, und das war ein großartiger Tag. Es war windig, die Wellen kamen auf mich zu, und die Sonne stand da und verzauberte mich, und da war es um mich eigentlich geschehen. Da sagte ich, da möchte ich hin. Und dann war ich immer am Hafen, habe die Fischkutter, habe mich da reingedrängelt und war bei den Fischern, habe mitgeholfen. Wenn ein Junge da ja so ein Interesse zeigt, dann werden ja auch natürlich die Luken aufgemacht. Und so ging es weiter. Bei der Bootsvermietung in Ferien habe ich da gejobbt. Ja, und dann habe ich ganz schnell meine eigenen kleinen Flöße gebaut und so ging das los. Und alles, was ich mache, hat mit dem Meer zu tun.
Abenteuer Ozean.
Lass uns mal raus aus den Abenteuern selbst gehen und über das Abenteuer an sich nachdenken. Was macht denn eigentlich ein Abenteuer aus?
Eine Expedition mit sehr, sehr vielen Unbekannten. Eine Extremreise, die sehr, sehr gut vorbereitet werden muss. Und dann bleibt dann ein Restrisiko, wenn ich dann wirklich beginne. Und ich, für mich gibt es so eine Zahl, die da heißt, 2/3 ist Vorbereitung einer Extremreise, 1/3 ist die Durchführung. Ja, und wer denn seine Hausaufgaben nicht vollständig gemacht hat, dem schlägt die Natur eins auf die Schnauze. Und das ist mir natürlich auch passiert und das ist ein großer Lerneffekt, wenn ich also gemerkt habe, dass ich was vergessen habe. Und die Natur ist da gnadenlos, eine ganz neutrale Institution, die einen zitiert, hallo, hast du dich vorbereitet, denn der Natur ist es egal, ob sie stirbt oder sonst was, sie macht, was sie will und ich muss mich da beugen, devot anpassen. Und diese Bewältigen von, sagen wir mal, Nordatlantikstürmen oder oben im Eis, dass man da eine Eispassage geschafft hat, das gibt ein solches Glücksgefühl, das einmalig ist. Das ist so toll und deshalb macht man das, wenn man am anderen Ufer angekommen ist. Ich denke an meine erste Atlantiküberquerung, ist heute eine Routine-Sache. Ich habe 12-mal den Atlantik überquert. Aber das erste Mal ist, mein Gott, 3 Wochen warst du unterwegs, unter Segeln, Wind, alles. Und jetzt taucht da diese Insel aus in der Karibik. Wunderschön. Das ist ein Glücksgefühl. Und das ist auch dieser, für mich der Reiz eines Abenteuers. Diese Wellenbewegung und was man sich unheimlich quält, körperlich quält, dass man Strapazen aushält. Und dann das Abendrot plötzlich, die Sonne und die Menschen auch, die daran teilnehmen, die applaudieren, die am Ufer stehen. Das alles, dieses permanente Wechselspiel zwischen himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, das ist Abenteuer.
Es braucht ja scheinbar auch dieses zu Tode betrübt, es braucht diese Strapazen, es braucht den Kinnhaken der Natur, der einen hoffentlich nicht ganz ausnockt, aber dir das Leben besonders schwer macht, damit das Abenteuer groß genug wird und die Freude am Abenteuer auch groß werden kann?
Ja, also ich kann mir vorstellen, und ich bin aber nicht so extrem wie die meisten, dass es zu einer Sucht werden kann, diese Herausforderung anzunehmen. Immer weiter, immer höher, immer tiefer und in alle Dimensionen. Mir reicht es eigentlich, wenn ich meine Idee vollzogen habe, wenn ich das erreichte, was ich mir so vorgestellt habe, ohne, wie ich Freunde habe, die so ein Risiko eingehen, das für mich gar nicht vertretbar ist. Ich möchte nicht umkommen, die Welt ist so schön, das Leben ist herrlich, deshalb muss ich ja nicht ersaufen. Also ich versuche, ein gemäßigter Abenteurer zu sein. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht so ganz.
Könnte es dir passieren, dass ein Abenteuer am Ende fast ein bisschen zu langweilig wird, weil einfach alles so geklappt hat wie geplant und die Unbekannten nicht eingetreten sind? Du hattest einfach tolles Wetter, es kamen keine Stürme, es war nichts. Und am Ende denkst du dir, war fast zu einfach.
Leider ist mir das nicht passiert. Nein, phasenweise ist es härter geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin, um nur ein Beispiel zu nehmen, ganz alleine, da habe ich ja keine Hilfe, da ist ja keiner, der dabei ist, mit einem offenen kleinen Rettungsboot über den Pazifik getrieben, gesegelt. Ja. Aber die Strömung hat sehr geholfen, im Kielwasser von dem Captain Bly nach der Meuterei.
Genau, da hatten wir auch schon drüber gesprochen.
Ne? Aber das sind natürlich Sachen, wo man weiß, hier ist kein Sicherungsnetz. Die Hängematte, die existiert nicht. Wenn du für jeden Fehler, den du jetzt machst, wirst du im Grunde mit dem Tode, das ist Todesurteil, wirst du bestraft. Wenn ich mir den Arm breche oder wenn ich auf die Schnauze ausrutsche und mir nur die Zähne rausholt, das ist kein Zahnarzt, denn ich weiß, die nächste Insel ist 3 Wochen entfernt. Ich muss mit diesen Gebrechen, muss ich entweder auskommen bis zum nächsten Land oder, ja, wenn ich über Bord falle, bin ich sowieso tot. Und dieses Risiko ganz alleine in einem offenen Boot, das ist was anderes als eine Segeljacht, wo ich einen geschlossenen Körper habe, das würde ich nicht mehr eingehen. Das ist eigentlich an einer im Grenzbereich Todeszone, wobei der Grenzbereich sehr naheliegend ist und die Todeszone schon sichtbar ist oder riechbar.
Also da würdest du im Nachhinein sagen, da bist du eigentlich zu weit gegangen.
Da bin ich zu weit gegangen. Ich bin ja da überspült worden und habe geschöpft um mein Leben. Ich bin ja in ein Sazalibasta gekommen. Sazalibasta ist ein Sturm an der Ostküste von Australien. Und da ist eine andere Segeljacht in Schwierigkeiten gekommen. Und die haben dann die Coast Guard angerufen und haben eine Meldung, die wussten von mir. Und die waren ganz sicher, dass ich schon tot bin, dass ich das nicht überlebt habe. Und ich stand da und habe geschöpft, bis ich zusammenbrach. Und das ist eine Sache, die ich ausgestanden habe heutzutage, aber ich muss sagen, es war übertrieben. Es muss nicht sein und das tue ich mir auch nicht mehr an.
Und wie ging es dir in dem Moment, als du da geschöpft und geschöpft hast? War da eine Verzweiflung in dir und Tränen und Scheiße, das war's jetzt? Oder ist es funktionierst komplett und eigentlich erst im Nachhinein wird dir bewusst, was da gerade passiert ist?
Also, es war mir schon klar, wenn das Schiff voll Wasser ist, geht's auf den Grund und ich auch. Ist es das Ende. Ich muss das Schiff schwimmfähig halten. Es ist zwar nicht ganz, ja, auf den Grund geht's nicht, es war ja noch schwimmfähig durch die Bauweise dieses Schiffes, aber wenn ich rausgespült werde, wenn der Wasseranteil so hoch ist, dass wir den Wellen nicht mehr leisten können, dann ist es das Ende. Und das Bewusstsein darum gibt einem unglaubliche Kräfte. Ich habe also 1,5 Tage geschöpft, immer wieder, dann kurz ausgeruht und dann wieder den Eimer genommen über die Kante. Also der Atlantik muss da sehr, der Pazifik mit Sauerstoff angereichert worden ist. Den habe ich 3-mal umgepflügt durch meine Schöpferei. Aber ich habe es geschafft und auch dann die mentale Vorbereitung, dass ich sage, Alter, reiß dich zusammen. Ich habe also mit mir geschimpft und gemeckert. Und ich habe auch einen mentalen Anker, das ist bei all diesen Sachen. Ich bin kein großer religiöser Mensch, aber ich hatte mir schon Ziele vorgenommen, wenn die Reise zu Ende ist, was ich dann als Aufgabe habe. Daran habe ich mich geklammert. Und da ich mit meinem Enkelkind einen Segelkursus machen wollte, ihm versprochen hatte, habe ich einfach gesagt, reiß dich zusammen, Alter, du darfst dein Enkelkind nicht enttäuschen. Du musst mit dem segeln gehen. Das ist deine Pflichtung. Und das ist so ein mentaler Anker, an den man sich hält und klammert. Und das gibt einem neue Kräfte.
Mhm. Welche Rolle spielt deine Frau Silke in solchen Situationen? Ich hatte ja auch das Glück, euch schon zusammen kennenzulernen. Ich weiß auch genau, die wird sich das hier anhören. Und du hattest ja auch einmal eine sehr rührende Flaschenpost geschickt, nochmal hinter so einem Gespräch her. Ey, zu so einem Abenteuer, da gehört natürlich auch der Rückhalt meiner Frau mit dazu.
Ganz klar.
Wie ist das, wenn du solche Risiken eingehst? Lässt sie das zu, dass du da über die Grenzen hinausgehst? Oder hat sie dir eigentlich vorher schon gesagt, Burkhard, bitte nicht, wie ist das?
Also ich muss dazu sagen, sie kannte mich schon von klein auf an. Wir sind ja zusammen zur Schule gegangen. Und sie wusste schon, dass ich so ein verrückter Hund bin. Ich bin ja mit 13 Jahren stand ich schon an der Straße und bin per Anhalter kreuz und quer durch Deutschland gefahren. Ich habe also schon verrückte Touren gemacht, wo man sagen konnte, okay, die haben mich einmal bei der Polizei abgeliefert, weil die dachten, ich bin als Kind ausgekniffen und dann war es in Ordnung. Meine Eltern waren da sehr großzügig und die haben mit ihrem eigenen Leben genug zu tun gehabt. Und meine Freundin damals, das war ja meine heutige Frau, hat schon gemerkt, das ist ein ganz Verrückter und das wusste sie, mit wem sie sich einlässt. Und sie ist dann ja, weil wir in Grönland geheiratet haben, die Extremtour im Wikingerschiff nach Grönland mitgesegelt. Und da sagt sie, okay, das war's für mich mitzusegeln. Ich mache den ganzen Hintergrund, also die Vermarktung auf Deutsch gesagt. Es ist ja doch sehr viel, wenn man auch in ein finanzielles Risiko geht. Und dazu muss ich sagen, ich habe nie einen Sponsor gefunden. Ich bin da auch gerade schlecht drin, das muss ich sagen. Ich kam mir immer vor, wenn ein Bettler, wenn ich den Herrn Mercedes oder Frau Coca-Cola da schüttel und sag, rück mal die Cola raus, ich will mit dem Wikinger-Chef nach Amerika. Ich habe also selbst durch Vorträge oder Bücher meine Gelder verdient und dann das gemacht. Und das Ganze muss ja irgendwie reguliert werden, das macht alles meine Frau. Ohne die könnte ich sowas nicht machen.
Aber das beantwortet für mich noch nicht die Frage, wie geht sie mit dem Risiko um, in das du dich begibst? Ja, sie weiß, du bist halt so ein verrückter Hund und das kriegt man aus dir auch nicht raus. Darauf hat sie sich jetzt nur mal eingelassen. Aber hast du auch dann wirklich das Gefühl, die ist da völlig im Frieden mit und wenn dich halt so ein Abenteuer das Leben kostet, ist sie auch damit fein oder hast du das Gefühl, dass doch eine große Sorge bleibt, wenn du dann abreist?
Ja, musst du sie fragen. Also stimmt, das ist jedes Mal, wenn es dann wirklich losgeht und so weiter, dann wird sie schon ein bisschen hektisch und dann merkt man, sie hat da doch große Bedenken. Das ist ganz klar, davon ist sie nicht frei. Dadurch, dass sie ja bei der Planung von vornherein mit dabei ist und dieses Abenteuer durch ihre Arbeit mitgestaltet und auch teilweise abspeckt, dass sie sagt, okay, musst du dann diese Route. Sie hat aber nicht die seemännische Erfahrung, kann das nicht so beurteilen. Ja, und mit ihren Ängsten muss sie selbst umgehen. Das kann ich nichts dafür. Ich kann nicht mein Leben ändern, nur weil die Frau sagt, okay, ich will das ja nicht mehr. Das wäre ein Grund, sie zu verlassen. Denn die See und darauf mich zu gestalten, es ist praktisch wie, ja, ich würde sagen, fast wie ein Maler, der ein Bild malt, ein kreativer Prozess. Ich drücke mich durch diese Reisen, durch diese extremen Abenteuer drücke ich aus.
Aber das ist ja, also ich habe da erstmal großen Respekt vor, dass du so bei dir bist, dass du genau weißt, das bin ich, das gehört zu mir, dieses Abenteurer-Dasein. Wer damit nicht klarkommt, dann muss man sich im Zweifelsfall sogar trennen. Da stellt sich dann aber doch die Frage, du machst diese Abenteuer. Und eine Familie bleibt zurück, Frau macht sich vielleicht Sorgen, ist vielleicht auch schon ein Stück weit so ein Ego-Ding, oder? Also das war das Abenteuer, das machst du, ja. Das machst du für dich.
Ja, das ist so. Aber trotzdem meine ich, dass wir eine sehr glückliche Ehe führen.
Das kann ich, also wenn ich euch erlebe, habe ich auch das Gefühl, dass ihr eine ausgesprochen glückliche Ehe führt.
Und es ist wichtig, dass die Frau die große Leidenschaft des Mannes in dem Falle teilt. Das muss, kann auch genauso gut umgekehrt sein. Wenn das nicht so ist, wenn beide so Egomanen sind, dann geht das in die Hose, das geht schief. Und ich kann auch nur sagen, wenn mal einer zuhört, eine Weltumsegelung ist meistens, dass der Mann die Idee hat, oh, wir segeln um die Welt und die Frau aus Liebe segelt mit. Aber beschäftigt sich nicht mit dem Bau des Schiffes, mit der ganzen Problematik einer Weltumsegelung. Das ist ein Garantieschein, wenn die dann lossegeln und die sagt, den habe ich nun mal geheiratet, ich liebe den auch und deshalb mache ich diese Weltumsegelung mit. Bingo, die Scheidung spätestens in der Karibik oder in der Südsee ist Feierabend. Ich habe also so viele begleitende Yachten gesehen, wo das geknallt hat, wo die Ehepaare auseinandergegangen sind. Es geht nicht. Beide müssen dieses große Ziel, einmal 3 Jahre um die Welt zu segeln, teilen. Und insofern ist meine Frau bei meinen Abenteuern immer mit, ja, der Motor bin ich, aber letzten Endes Schmiermittel und die Wartung des Motors und so weiter, das hat sie alles übernommen. Und auch ein Teil der Strecke, sie segelt ja oder Ankunftstag oder wenn es irgendwie Unterbrechung gibt, es kommt drauf an, was ich mache, dann ist sie natürlich da.
Ja, super spannend. Aber sie, ja, vielleicht muss ich irgendwann auch nochmal mit ihr einen kleinen Abschnitt aufnehmen, um zu wissen, wie ist das denn eigentlich sozusagen, die Person im Hintergrund zu sein und nicht die Person, die selbst das Abenteuer erlebt.
Flaschenpost. Gesagt, getan. Ich habe Silke dann kurz kontaktiert und sie gefragt, ob sie Lust hat, uns da eine kleine Flaschenpost zu senden. Und zum Glück konnte ich sie überzeugen. Hier ihre Nachricht.
Ja, ich habe vor 35 Jahren beschlossen, mit Burkhard mein Leben zu teilen. Natürlich war ich mir bewusst, einen Berufsabenteurer zu heiraten. Das fand ich spannend und interessant, war immer neugierig auf die Zukunft. Natürlich nicht wissen, was auf mich zukommen wird. Burkhard hatte ja seinen Beruf als Lehrer aufgegeben und nun mussten wir gucken, wie es dann weiterging. Nach meiner ersten Expedition in den hohen Norden wurde mir klar, dass es nicht unbedingt meine Welt ist. Vielleicht auch nicht ganz klug von ihm, mich schon zum ersten Mal gerade auf so eine kalte, nasse, stürmische Segeltour mitzunehmen. Aber ich erkannte auch, dass Burkhard ein wahrer Experte auf den Meeren ist. Das Bounty Bay Unternehmen habe ich 2 Jahre mit organisiert, gestaltet, geholfen, wobei es hier nicht um seemännische, sondern eher um organisatorische Hilfe ging. Der Abschied damals fiel mir nicht leicht, aber mir war schon klar, dass er es schaffen wird und nicht an gefährliche Situationen dachte. In meinen Gedanken sah ich immer nur meinen zufriedenen, träumenden Segler, der seine Passion hautnah erlebt und nur unter schönem blauen Himmel segelt. Erst beim Besichtigen der Filme, später dann, wurde mir bewusst, was er da für eine unglaubliche Leistung vollbracht hat. Meine Güte, was hätte da alles schiefgehen können? Angst? Nö, die kannte ich damals nicht. Für mich suchte ich in dieser Zeit dann auch eine Herausforderung und da ich schon immer eine Affinität zu Friedhöfen hatte, gab es nichts anderes als eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin zu machen und bin seit nunmehr über 20 Jahren mit Leidenschaft in diesem Ehrenamt. Vielleicht habe ich mich dadurch meine Ängste kompensiert, wer weiß. Ich hatte sie jedenfalls nicht gespürt. Der größte Schock allerdings kam, als der Anruf aus Texas eintrudelte, dass die Anavaru in Seenot ist. Oh, das kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Diese Gefühle sind kaum zu beschreiben, aber im Nachhinein ging ja alles gut.
An dieser Stelle habe ich bei Silke noch einmal nachgehakt. Denn ich habe mich natürlich dafür interessiert, wie hat sie diesen Tag konkret erlebt? Denn genau darum ging es uns in dem Gespräch ja. Was bedeutet das eigentlich für das Umfeld, wenn die Gefahren eines solchen Abenteuers plötzlich Realität werden? Und noch einmal ganz kurz zur Erinnerung. Die Anavaru, das war das Auslegerkanu, mit dem Burkhard versucht hat nachzuempfinden, wie die Polynesier damals die Südsee besegelt haben. Das ist tatsächlich so ein jahrtausendealtes Holzboot gewesen mit einem dreieckigen Segel obendrauf. Und damit waren sie mitten auf dem Pazifik, als eine starke Böe kam und einer seiner Mitsegler die Schot nicht rechtzeitig gefiert hat, also nicht schnell genug den Druck aus dem Segel genommen hat. Diese Böe hat das komplette Kanu dann umgeschmissen, sodass es kopfüber im Wasser lag. Burkhard befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Kabine und musste aus dem Boot raustauchen, um überhaupt an die Oberfläche zu kommen. Er konnte dann mit einem GPS-Signal einen Notruf absetzen. Wir erfahren jetzt von Silke, wie sie das Ganze aus Deutschland mitbekommen hat.
Der 8. Juni 2019, oh, der ist mir noch so in Erinnerung, aber in schrecklicher und unvergesslicher Erinnerung. Also, ich bin morgens aufgestanden und was ich sonst nicht mache, in unseren Wirtschaftsraum gehen, weil da ein Anrufbeantworter ist. Irgendjemand hat mich dahin geführt und ich habe abgehört und ich dachte, mich trifft der Schlag. Ein SOS-Anruf und ich war in so einem Schockzustand. Ich bin dann hier in der Wohnung umhergeirrt und man fühlt sich so machtlos und man kann wirklich nichts machen, nur immer hoffen und beten, dass alles gut geht. Und also ich bin bestimmt erstmal 20 Minuten rumgelaufen, bevor ich überhaupt irgendetwas machen konnte. Ich war auch wie gelähmt. Dann fiel mir ein, dass ich unseren Freund auf Guam anrufen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und er sagte, ich verbinde dich mit der Coast Guard. Die werden bestimmt mehr wissen. Hat gar nicht lange gedauert. Dann hat er mich mit der Coast Guard verbunden. Und ja, dann hat die Dame gesagt, eine sehr freundliche Dame, die sind alle lebend. Und die werden in einigen Stunden, kommt ein Frachter, der wird sie dann bergen. Gut, da war ich ja erstmal beruhigt, aber ich wusste ja nicht, was ihm passiert ist, Verletzungen, sein Zustand, aber ich war trotzdem beruhigt. Schiff kann ja weg sein, aber Hauptsache die drei Männer haben überlegt. Ja, das war alles, ja, das war kein schöner Tag. Wir haben dann gewartet, ich wusste ja, er wird sicherlich irgendwann abgeholt und es hat auch gar nicht so lange gedauert. Vielleicht einen Tag, dann rief Burkhard an. Ja, er möchte so schnell wie möglich nach Hause und man hat gemerkt von der Stimme her, ja, dass irgendwas passiert ist. Das wusste ich ja nun aber auch. Ja, nicht schön, aber wir haben dann, ich glaube, 3 Tage später ist unsere ganze Familie mit zum Hamburger Flughafen gefahren und haben ihn dann alle abgeholt. Und natürlich war ich erschrocken, wie er aussah. Verletzungen waren nicht so viele, aber Schrammeln und dünn und ach, er sah nicht so gut aus. Er war doch in einem sehr desolaten Zustand und musste sich zu Hause dann erstmal erholen. Ich habe ihn gepflegt und er musste dann auch alles verarbeiten. In dem Moment hat er aber auch sehr, sehr viel erzählt, was alles passiert ist, wie das passiert ist. Ja, das war kein schöner Tag, kann ich dann nur sagen, den ich nie wieder erleben möchte. Dass das Boot nun weg ist, ja, das ist einem dann auch wirklich ganz egal, denn die Hauptsache erlebt und das ist auch schön so. Eins weiß ich aber, heute würde ich eine weitere Expedition in seinem Alter nicht mehr unterstützen. Nur wenn jüngere, erfahrene Segler teilnehmen und ihn unterstützen. Ja, so hat jeder seinen Lebensinhalt gefunden. Der Austausch ist wunderbar. Es gibt immer etwas zu erzählen. Mein Bestreben war es immer, dass Burkhard glücklich und zufrieden ist. Und das geht meiner Meinung nach auch nur mit einer langen Leine, die immer wieder nach Hause führt. Und das kann auch gerne so weitergehen. Ja, und somit sind wir ein zufriedenes und glückliches Ehepaar. Und hoffen noch auch viele weitere schöne Jahre.
Ja, liebe Silke, herzlichen Dank für den Einblick, wie du eure, ich nenne es jetzt mal, gemeinsamen Abenteuer erlebst. Und jetzt springen wir zurück in das Gespräch mit Burkhard. Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere. Welche Eigenschaften muss Mann oder Frau mitbringen, um für ein Abenteurerleben geboren zu sein?
Naja, man muss auch sagen, die innere Stimme bei mir, das ist ein Schlagzeuger, der da trommelt, wenn ich wieder Wasser sehe und wenn ich auch Geschichte lese oder in Archiven stöbere und finde da etwas, was so großartig ist, wenn ich zum Beispiel, nur ein Beispiel, als ich auf der Bounty in Whangarei, Neuseeland stand, das war das Filmschiff für die Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando und so weiter, und stehe da neben dem Schiff, mit dem Captain Bly ausgesetzt worden ist, dieses Rettungsboot eben. Und dann plötzlich kommt die Idee, Mensch, wie ist das? Das geht doch gar nicht mit 18 Leuten in diesem kleinen Kran. Das musst du aufprobieren. Ist das Ganze hier gesponnen? Ist das alle völlig verrückt? Probier das mal auf. Und so fängt eine Idee an. Ja, das Nachvollziehen einer historischen Begebenheit prüfen. Oder mit einem Wikingerschiff zum Beispiel, wo ein Archäologe in Norwegen mir erzählt, wie sind denn die Wikinger über Land gezogen mit ihren Schiffen? Ja, sag ich, weiß ich genau. Habe ich ja gelesen, habe ich in Physik gehabt. Auf rollenden Baumstämmen, wie so ein Walzenlager. Ja, sagt er, steht überall. Ist falsch. Stimmt nicht. Ich sag, wie denn? Sagt er, es waren Weidenknüppel. Und die Weide hat eine Borke. Und wenn ich die abziehe, habe ich eine glitschige, rutschige, schleimige Bastschicht. Und diese Knüppel haben sie, die Weiden, vor das Schiff geworfen. Und dann ist das Schiff gerutscht auf Seife. Ich sag, das leuchtet mir ein. Aber das muss ich ausprobieren. Das können wir ja 10-mal hier bereden. Das ist doch ein Experiment. Und so bin ich mit meinem Schiff zur Insel Usedom. Und da haben wir es an der seichtesten Stelle nur die Besatzung. Wir waren also 30 Leute, sind wir angesegelt im Achterwasser, haben vom Förster Weidenknüppel, das war also eine große Vorbereitung, und haben das Schiff dann über die Insel gezerrt. Und bingo, es ging. Das ging ab wie Schmidts Katze. Wir sind über den Deich rüber, wir sind am Strand erst. Das wurde im ZDF dann auch übertragen, live. Das war das sogenannte Vineta-Experiment. Und so kommt ein Abenteuer zustande. Ausprobieren, was geht.
Aber was macht die Person aus? Also du sagst, dass es einen inneren Schlagzeuger gibt, der dann abgeht, wenn er eine Gelegenheit findet. Wie wichtig ist sowas wie Mut?
Eine der Grundvoraussetzungen für einen Abenteurer.
Welche weiteren Grundvoraussetzungen siehst du noch?
Geduld, Konzentration, Fokussierung auf das Wesentliche. Also ich würde fast sagen, alle Eigenschaften, die auch ein Unternehmer haben muss. Wer einen großen Betrieb leitet, muss sehr umsichtig sein, muss auch ein bisschen vorausdenken können. Also es persönliche Merkmale, die auch hier an Land gefordert werden. Aber das in einer sehr kompakten und manchmal in einer Form, die zeitlich sehr, sehr gedrängt ist, gedrückt ist. Ich muss ja Entscheidungen treffen, wenn ich jetzt auf dem Atlantik sitze oder kommt da plötzlich eine Riesenwolke an, eine Front. Ach du Scheiße, das wird dicke. So, nun sitze ich da noch ganz glücklich auf meinem schönen Schiffchen und kann sagen, na ja, vielleicht wird es nicht so schlimm. Nee, besser, ich denke, das wird ganz schlimm. Also, nimm mal deine Vorhänge runter, Gardinen, Binde, alles Ding, also deine Segel. Und geh unter Deck, räume auf, dass da nichts passiert. Und lege mal zurück ein bisschen Knabberzeug, mach dir nochmal eine heiße Brühe in der Thermoskanne, bereite alles vor. Und dann kommt die Front, dann kommen die Hammerböen, dann haut sich das Schiff ein bisschen auf die Seite, man wird durchgeschaukelt, man sitzt wie in einer Flasche, die da in der Waschmaschine drin ist. Und das dauert dann vielleicht anderthalb Tage, wenn so eine Sturmfront durch ist. Ja, und dann macht man seine Luke auf, guckt, ach, alles wieder klar, hoch die Segel und nichts passiert. Und alle sagen, wie schlimm die Stürme sind. Die sind überhaupt nicht schlimm. Ich habe Brühe getrunken, ich habe viel gelesen und es war ganz gemütlich. Es war laut draußen und ich habe das vorbereitet. Und das ist auch ein Zeichen, dass man eben den siebten Sinn für die Natur hat. Und die Anzeichen der Natur, und das geht uns immer mehr verloren durch die digitale Welt. Die können nicht mehr riechen, die können nicht mehr fühlen, die können nicht mehr vorausahnen, was die Natur einem erzählt. Und ich habe bei Jugendlichen eine Naturentfremdung festgestellt, die ein unglaublich ist, dass sie noch nicht mal eine Graugans von einem Storch unterscheiden können. Also ich merke, durch die Handybenutzung sind die also in einer ganz anderen, in einer neuen Welt, die nicht die meine ist. Und da geht ihnen etwas verloren. Ich glaube, die Erdung durch die Natur, das ist für mich immer noch die oberste Instanz. Und das wissen wir bei Vulkanausbrüchen, das wird bei Erdbeben. Wir wissen immer, dass die Natur viel stärker ist als alles andere, was wir fabrizieren von Menschenhand. Und diese Hochachtung vor der Natur, vor den Äußeren, vor den Unbildungen, dürfen wir niemals verlieren, denn sonst sind wir verloren.
Und du sagst jetzt ja gerade, du beobachtest, dass ganz viele das gar nicht mehr haben oder es schon verloren haben. Wie würdest du empfehlen, das wiederzuerlangen? Einfach
Ich versuche ja bei meinen Expeditionen jetzt mit den Jugendlichen, also sind ja abgespeckte Versionen, das wieder zu implantieren, dass ich darauf aufmerksam mache oder dass ich die Jungs und Mädchen in Situationen stelle, wo sie eigentlich die Natur letzten Endes ja respektieren lernen. Nur ein Beispiel, wir kochen, wenn bei so einer jugendlichen Expedition nur mit dem Feuerholz, das wir an den Flüssen oder in Büschen finden. So, und dann sammeln wir abends Holz und wir kochen ja nur damit und dann sage ich einem so, bitteschön, deck das Holz ab, es kann ja mal regnen. Und dann, wenn es nass ist, können wir kein Feuer machen. Ja, hört nicht zu, interessiert auch gar nicht. So, und es hat dann nachts ordentlich geregnet und am nächsten Morgen, das war für mich der große Jubelschrei, statt Spiegeleier mit Speck gab es Wasser, ein bisschen Knäckebrot und was zu beißen, die Stimmung war im Eimer, nur weil man nicht gerechnet hat, dass die Natur auch mal flüssig einen begegnen kann.
Also, das heißt, wir sollten alle rausgehen, uns immer wieder der Natur aussetzen, dass dieser Sinn scharf bleibt, dass wir die Verbindung zur Natur lebendig halten und falls wir das Gefühl haben, wir haben sie eigentlich gar nicht, umso mehr, das einfach mal kennenlernen und rausgehen, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Hast du denn das Gefühl, Menschen sind als Abenteurer oder Abenteurerin geboren und haben dieses Abenteuergen in sich? Oder sind nicht vielleicht gerade auch Leute die größten Abenteurer, die eigentlich viel mit Ängsten zu tun haben, aber die dann überwinden, weil Mut ist ja besonders dann vonnöten oder kann sich dann erst ausbilden, wenn man eigentlich vor was Angst oder Respekt hat. Also Frage kurz runtergebrochen, werden Abenteurer geboren oder kann jeder oder jede von uns zum Abenteurer, Abenteurerin werden?
Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich würde bei mir sagen, ich bin wohl schon als Abenteurer geboren. Das muss irgendwie schon in den Genen sein, sich auszuprobieren in extremen Situationen. Nun muss man auch sagen, Abenteuer wird eigentlich von jedem im Alltag auch gefordert. Es werden oft Entscheidungen, die ja das Unangenehme auf der einen Seite haben, aber vielleicht eine rosige Antwort auf der anderen Seite. Das ist schwer zu sagen. Also eine gewisse Portion Abenteuerblut muss jeder Mensch haben. Risikobereitschaft einzugehen, sonst komme ich im Beruf auch nicht vorwärts, sonst komme ich auch in einem Privatleben nicht vorwärts, sondern wir sind jetzt dabei, auch letzten Endes so eine Kuschelpädagogik einzuführen, wo wir die Härte möglichst von den Kindern wegnehmen können. Die sind ja auch heute total schon ein gesundes Kind behindert in einer Weise, wenn sie mal zur Schule gefahren werden mit dem Zug und so weiter, dass sie nicht mehr durch den Schnee rennen müssen, dass sie, wenn es so ein bisschen kalt ist, oh Gott, der könnte sich erkälten. Wir als Kinder haben an der Nachkriegszeit natürlich Dreck gefressen. Wir haben ja Hunger erlebt und das war eine der härtesten Schulen und Kindheiten, die wir als hart nicht empfunden haben. Es waren ja alle so. Ich habe nie Taschengeld gekriegt. Ich habe ja Schrott gesammelt und Flaschen und habe davon mein Taschengeld selbst definiert und konnte dann meine kleinen Extrawürste dann gestalten. Also das ist heute ein bisschen, würde ich sagen, ein Verlust von Instinkten und von Grundfertigkeiten, die jeder Mensch braucht. Das geht uns verloren, weil wir zu sehr den Kindern immer diese Sicherheit, oh Gott, was könnte passieren? Ja, lass sie doch mal auf die Schnauze fallen. Wir haben uns immer mit blutigen Knien oder verschrammt oder ich kam so oft mit verstauchten Knochen an, wenn ich da an Bord wieder oder meinen Eisschollen, wenn ich da abends mit meinen Eisschollen im Winter rumgepaddelt bin. Das hat einen auch trittsicher gemacht. Das hat einem auch die Stabilität des Lebens gegeben, die wir hatten in der Kindheit.
Es gibt so einen Spruch, der sagt, harte Zeiten schaffen starke Menschen. Starke Menschen schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Menschen. Und schwache Menschen schaffen harte Zeiten. Ich weiß immer nicht so ganz genau, was ich von dem Spruch halten soll, aber
sehr wohl, gefällt mir gut. Das gefällt mir sogar sehr gut. Ich weiß, was man davon halten soll, ja. Stimmt.
Aber gleichzeitig, also ich muss sagen, wenn du jetzt an deine Enkelkinder denkst, dann willst du ja trotzdem nicht, dass die Dreck fressen, oder doch? So wie du früher.
Eigentlich schon, bloß da machen die Eltern nicht mit.
Ja, würdest du wirklich sagen, das wäre, also du würdest wirklich auch Menschen, die du liebst, nicht versuchen, alles so schön und komfortabel wie möglich zu machen, sondern du würdest sagen, weil ich sie liebe, sollen sie ruhig?
Nein, also raus aus der Komfortzone ist nicht für Dauer, nicht als Dauerzustand. Aber raus aus der Komfortzone ist ganz wichtig, um ein ganz anderes Bild von sich selbst zu gewinnen. Das ist eine Spiegelschau. Indem man so etwas macht, ja, mit dem alten Sack da mal rausgeht und dann seekrank wird, aber dann das irgendwie doch geschafft hat, was wir gemacht haben, dann kommt auch dieser Stolz, dann kommt dieses Selbstwertgefühl, ja, und auch eine gewisse Wertschätzung, die man von anderen gewinnt. Also diese Härte, diese tiefen Täler im Leben, nehmen wir sie jetzt auch mal als Form des Abenteuers, die sind unheimlich wichtig. Nur daran kann ich natürlich, stimmt, dieses Gleichmaß dahindämmern, macht schlaff, bringt keine Energie.
Ja, okay, damit kann ich jetzt auch was anfangen. Es geht nicht darum, dass das Leben möglichst hart wird, sondern es geht darum, ein möglichst gutes Leben zu führen, aber dabei nicht in der Komfortzone zu versauern, sondern sich immer mal wieder einer harten Situation auszusetzen, um weiterhin davon gestärkt oder durch diese Gelegenheit gestärkt hervorzugehen und was für sich mitzunehmen. Da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Hast du von diesem Trend gehört, Mikroabenteuer?
Nee, den Trend kenne ich nicht.
das ist so ein Trend, wo Leute sagen, ich mache jetzt ein Mikroabenteuer. Und das kann sein, habe ich zum Beispiel letztes Jahr mit meiner Frau gemacht. Wir sind an eine Bushaltestelle gegangen, sind in den ersten Bus gestiegen, der gefahren ist, und haben gesagt, wir steigen in den ein und fahren 10 Stationen. Und dann steigen wir von da aus und kommen irgendwie laufen dann nach Hause und gucken einfach mal, wo uns der Weg lang führt. Und sind wir irgendwo wo gelandet in so einem Dorf, wo wir vorher noch nie waren, haben eine Wanderung nach Hause gemacht. Das ist ein ganz bisschen raus aus der Komfortzone. So eine kleine Sache, die man an so einem Nachmittag mal machen kann. Es kann alles sein. Es kann ein Eisbad nehmen sein im Winter. Es kann, ne, you name it. Also es geht aber darum, dass es, definieren auch viele Leute für sich ganz unterschiedlich. Da habe ich mal eine tolle Folge mit Christo Förster aufgenommen, der dieses Konzept da groß gemacht hat und einen Podcast so hat, frei raus. Also kann ich alles empfehlen, finde ich ganz toll. Aber da frage ich mich, ein Abenteurer wie du, wie blickt der dann darauf, auf solche Mikroabenteuer? Ist das genau das, was es eigentlich braucht, oder belächelst du es?
Also da kann ich sehr schwer etwas mit anfangen, muss ich dazu sagen. Warum nicht? Ausprobieren. Aber letztendlich das Abenteuer muss auch irgendwo einen Sinn haben, ja. Also der Inhalt, nur um, ja, mal kurz paar Stationen zu fahren, um dann zu sehen, wie geht's hier weiter, sondern ein Abenteuer ist das Folgen einer Idee, einer klaren Vorstellung. Und darunter fallen sehr viel, dass ich hier mal im Eiswasser baden muss. Aber ich gehe nicht ins Eis unbedingt als Badeaktion oder ich versuche so steil wie möglich hochzugehen. Es sei denn, ich bin ein Extremsportler. Das ist ja eine andere Sache. Aber meine Abenteuer sind ja ganzheitlich. Das heißt, sie sind körperlich anstrengend, aber auch mental. Das heißt, ich werde in allen Facetten meines Daseins werde ich gefordert. Und das wird abgerufen. Und zwar nicht reihenfolgemäßig, ganz überraschend. Aber immer am Ende steht ein Sinn. Du hast es geschafft und du hast etwas erlebt. Das und das und das und so weiter. Und das ist eigentlich komprimiert, indem ich so ein Mikroabenteuer mache, nicht zu machen. Wir müssen auch die zeitliche Dimension bedenken. Um einen Menschen zu ändern, brauche ich auch Zeit. Erziehung und durch die Natur oder sonst was ist auch eine zeitliche große Dimension. Das geht nicht innerhalb von einer Woche. Ich brauche mein halbes Leben, um das zu sein, was ich heute bin, dass ich mich einschätzen kann, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Bin ich körperlich dazu in Lage? Überschätze ich nicht, wenn du da hochgehst und so weiter. Und das sind so praktisch
aber mein Werk. Das haben doch nur wenig Leute ein halbes Leben Zeit, um.
Nein, das ist ja jetzt mein Beruf auch. Ich bin ja nur Berufsabenteurer, wenn man so will. Aber das kann man ja auch machen im Urlaub und so weiter und
also du in der Limitzone.
Es muss schon ein bisschen länger sein, um
so richtig tief reinzukommen in so eine Herausforderung.
Ganz genau. Das andere hört mich nach einem Gefühl, diesen Kick, das Suchen von einem Kick in einer kurzen Zeit und so erlebe ich was. Das ist heute zwar sehr modern, aber ich halte von der Nachhaltigkeit eines solchen Unternehmens relativ wenig. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie verändert rausgehe. Für mich heißt auch das Bewältigung eines Abenteuers, dass ich mich ändere, dass ich etwas erlebt habe, was in mir so viel bewirkt hat, dass ich jetzt mein Verhalten ändere, indem ich sage, Alter, du hast dich überschätzt. Deine Knochen sind morscher, als du denkst. Das hat dir die Natur doch ganz schnell mal gesagt. Oder die Ausdauer ist einfach nicht mehr da, die Fitness, jetzt musst du mal wieder ran. Also insofern ist das schon eine größere Zeitepoche, die man durchlebt.
Okay, wir haben ja viel schon über das Thema Gefahren gesprochen. Würdest du sagen, es ist ein Wunder, dass du noch unter uns weilst?
Naja, aber das, wollen wir sagen, ein Lebensrisiko, sie gehen wir ja alle ein. Ich kann auf der Straße überfahren sein. Ich habe bei einigen Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein überlege, übertrieben. Also, da hast du verdammt viel Glück gehabt. Aber Glück ist auch eine Frage des Geschicks. Habe ich mich vorbereitet, oder nicht. Und einige Sachen sind nicht wiederholbar, das muss ich einfach sagen. Aber ich wollte auch bei diesen Ideen, die ich gefolgt habe, die nicht verfälschen. Wenn ich Wikinger spiele oder das, was auf den Schiffen vor 1000 Jahren los war, ja, dann kann ich mir keine Kuschelkabine da bauen, sondern dann muss ich mich auf die Planken, auf den Boden hauen und mal sehen, was das Eiswasser des Nordatlantiks bei Island bewirkt. Dass man friert, ich habe das Klappern der Zähne war, die Melodie nachts und ich habe fürchterlich gelitten. Aber jetzt weiß ich, wie leidensfähig die Wikinger waren. Ich wollte ja denen auf die Spur kommen und deshalb musste ich dies erleben, was die erlebten, was ihr Alltag war.
Wie ist denn das mit dem Scheitern im Abenteuer? Gehört das dazu?
Offensichtlich. Das gehört dazu, habe ich ja auch erlebt.
Wie, wann?
Naja, manche, ich bin ja abgesoffen.
Stimmt.
Ich bin abgebuddelt, ja.
Stimmt, ja. Haben wir eine ganze Folge drüber gemacht.
Ja, ja.
Hätte ich eigentlich jetzt sofort wissen müssen. Wie gehst du mit dem Scheitern um?
Naja, da ich ein positiver Mensch bin, habe ich gesagt, shit happens. Ich habe viel verloren, aber auch unheimlich viel gewonnen. Denn das Scheitern, ohne dass du körperlich verletzt bist, du bist mit deinem Plan gescheitert, du hast Fehler gemacht und beim nächsten musst du diese Fehler ausbauen. Das war ein Warnschuss. Und zu viele wird es nicht geben, wenn du daraus nicht deine Konsequenzen ziehst. Ich bin also durchgekentert, ich bin also aus dem Bord, musste ich raustauchen, im Schiff unten musste ich raustauchen und bin dann gerettet worden. Also wir waren zu dritt von der American Coast Guard. Und je länger ich drüber nachdenke, sage ich, das war ein ganz wichtiges Versagen oder eine ganz wichtige, eine Niederlage, die aber mir viel mitgeteilt habe, wo die Grenzen sind. Jetzt weiß ich's, was ich noch besser machen müsste, wobei ich jetzt keine großen Abenteuer mehr mache. Ja, die Vorwahl. Ich habe also einen Master Navigator blind vertraut, einer, der noch nach den Sternen, nur nach der Naturmethode segeln kann. Es gibt nur 4 auf der Welt und ich habe einen, da war ich glücklich, den Larry kennenzulernen in der Universität in Guam. Und wir sind losgesegelt und ich habe auch unterstellt und er sagte mir, dass er so ein Kanu, so ein Auslegerboot führen kann und das ist er aufgewachsen. Und das habe ich einfach hingenommen, ohne ihn zu testen. Und er hat einfach die Schot, ich lag ja unten in der Koje, er hat die Schot nicht losgeworfen. Und das war eben ein Fehler, denn ich hätte erst mit ihm kleinere Reisen unter der Insel- oder Landabdeckung einzuspielen. Ich bin also von ausgegangen, es ist auch so ein Verrückter wie ich, wir schaffen das und segeln mal gleich los in Mikronesien, in die Inselwelt dort. Ja, und das hat einen Bugs gegeben, indem wir bei einer Hammerböe durchgekettert sind.
Und das heißt, dein Learning aus diesem Scheitern ist kein blindes Vertrauen, sondern die anderen Menschen selbst überprüfen.
Ja, das gehört zur Vorbereitung mit, dass die Leute, mit denen ich es mache, deshalb ist ja meine Mission, ich werde viel von Ehepaaren angegangen, die sagen, Weltumsegelung, du hast doch so viel Erfahrung, wie muss ich das machen oder sonst was und muss ich da in Panama die Schleusen mit mehr Geld rechnen und ich sag, Leute, hier haben wir die besten Trainingsreviere der Welt, die Nordsee, die Ostsee. Segelt ihr beide erstmal schön rüber nach England, am besten so von Hamburg oder Cuxhaven, was weiß ich, nonstop nach Lerwick, oben in den Shetland Islands oder in die Orkneys und dann kommt ihr wieder und dann haben sich die Fragen erübrigt. Aber segelt nicht bitte gleich los, verkauft euer Haus, gebt alles auf und segelt los um die Welt, das geht häufig in die Hose. Spätestens in der Karibik wird der Koffer gepackt von einer Person und sagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und das kann man testen, das kann man überprüfen, indem man hier übt und die Situation, die wir später auf dem Atlantik haben, simuliert.
Was ich spannend finde bei dir, ich glaube, das habe ich jetzt aus diesem Gespräch noch so ein bisschen stärker für mich mitgenommen, warum macht man eigentlich das Abenteuer? Und für dich ist es diese Selbsterfahrung, in den Spiegel der Natur zu schauen und dabei etwas über dich zu lernen und als Mensch zu wachsen.
Ja.
Bei manchen Abenteurern habe ich aber auch das Gefühl, dass sie das nicht für etwas machen, sondern fast so ein bisschen wie auf der Flucht sind und irgendwie alles hinter sich zurücklassen und das auch eigentlich eher alles Scheiße zu Hause war und ein Scheißleben vorher und die so ein bisschen wie auf der Flucht sind. Aber das kann man bei dir ja wirklich überhaupt gar nicht sagen, sondern du hast ja ein sehr festes und super stabiles Zuhause. Ich finde das schon irgendwie spannend, dass diese Welten bei dir so gut zusammenpassen.
Also ich bin mit als 29-Jähriger, und hier sind ja einige junge Leute dabei, in ein völlig selbstbestimmtes Leben übergewechselt. Ich war ja sogar noch ganz kurzfristig verbeamtet als Lehrer. Das habe ich aufgegeben, und das war wirklich das Beste, was ich je gemacht habe, und habe seit der Zeit alles, was ich verdienen musste und mein ganzes Leben selbstbestimmt gemacht. Da waren keine Behörden, da waren gar nichts. Ich bin ja an Grenzen gestoßen. Wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, muss ich einklarieren. Ich komme genug in die Bürokratie. Und ich kann jedem nur raten, flücht eine Situation nicht lösen, die unangenehm ist, die negativ ist, indem man ja auf ein Boot geht und dann in das große unbekannte Abenteuer geht, geht in der Regel in die Hose. Wer nicht fähig ist, sein Problem hier an Land erstmal zu lösen, sondern sein Psychohaushalt sollte aufgeräumt sein, und dann segel ich los. Aber nicht wie viele, die sagen, hier ist alles scheiße, ich hau ab. Das ist keine gute Ausgangsposition. Es kann gut gehen, warum nicht, aber in der Regel geht es nicht gut. Dazu sind die das Leben auf den sieben Meeren doch ein bisschen zu anspruchsvoll, als dass man das als ja Aussteiger so einfach bewältigen kann.
Also wenn du jetzt dir andere Leute deine Schlags anguckst, sage ich jetzt mal, andere Berufsabenteurer oder große Abenteurer in deinem Blick, hast du das Gefühl, die sind alle sehr ähnlich, oder bist du da schon irgendwie anders?
Wir haben unglaubliche Parallelen. Mit einem war ich sehr, sehr befreundet. Sein Name Wilfried Erdmann. Wir haben uns nicht regelmäßig getroffen immer, aber die Treffen, wenn wir zusammen waren, waren sehr intensiv. Und ich merkte die Faszination, sich mit dem Ozean in einen Dialog zu begeben, ist bei beiden fast identisch. Und ähnlich auch die häusliche Situation. Seine große Liebe, seine Astrid, die hat jedes Mal erstmal gegen angemeutert, wenn er sagte, ich segel jetzt einhand gegen den Wind einmal um den Globus, ohne anzuhalten, wieder bis nach Hause. Hat sie natürlich geschimpft, bist du verrückt geworden, und nur gegen an. Sie wusste aber nach kurzer Zeit, den ändere ich nicht. Und das Beste ist, um den häuslichen Frieden herzustellen, ist, unterstütze ihn und mache dort mit, soweit es geht, in der Vorbereitung. Das ist eine ganz ähnliche Sache. Man kann mich nicht sagen, dass sie vergleichen, aber ich habe eine solche extreme Reise wie der Wilfried noch nie gemacht. Über fast ein Jahr lang nur alleine in einer kleinen Schüssel da in einer Segeljacht um die Welt. Aber wir haben uns sehr, sehr, sehr ausgetauscht und merkten, ja, die Seelen
Brüder im Geiste.
Ja, absolut.
Du hast ja eben gesagt, du bist mittlerweile über 80 Jahre alt und blickst auf viele Jahrzehnte des Abenteuerlebens zurück. Und als ich dich nach deinem letzten großen Abenteuer gefragt habe, hast du 2003 gewählt, das ist jetzt 23 Jahre her. Wie ist das, wenn du in die Zukunft schaust? Was für Abenteuer liegen noch vor dir?
Ja, ich bin jetzt da überlege, ob ich noch ein siebtes Buch schreibe, gerade über diese Jugendsache. Das ist auch immer ein Abenteuer, ein Angang, eine ganz andere Art. Machen wir uns nichts vor, wer über 80 ist, dem rieselt der Kalk aus der Hose. Das ist nun mal so. Mein großer Freundeskreis, da sind schon solche Granaten eingeschlagen. Also ich bin schon fast einer der Überlebenden. Es sind also sehr, sehr viele in meinem Alter gestorben. Und da kann ich nicht ganz groß jetzt mit Besteigung des Mount Everest kommen oder was weiß ich, oder noch eine dreifache Ozeanüberquerung nonstop. Eigentlich habe ich das, was ich im Leben erträumt habe, an maritimen Abenteuer, habe ich erfüllt. Es sind jetzt kleine Sachen, die herausfordernd sind. Ich führe ein sehr aktives Leben. Ich bin noch nach wie vor voll am Arbeiten. Und dann kommt noch etwas dazu, was wir nicht angesprochen haben. Das Abenteuer muss ja auch irgendwie finanziert werden. Wer bezahlt denn die Schiffe, die Flugreisen hin zu den Einsatzorten und so weiter? Das bezahle ich selbst, das muss ich verdienen. Durch das Vermarkten dieser Abenteuer. Und das ist ja eine ganz andere Schiene, wo ich eigentlich sage, ich muss ein absoluter Normaler sein. Ich muss überzeugend mit meinen Abenteuern, mit der Präsentation sein. Ich muss Leute mit begeistern. Ich halte jetzt ja laufend Vorträge noch bei Rotarian Lions Club und so weiter, um Spenden zu kriegen für meine Jugendlichen. Also das ist eine ganz schöne Aufgabe. Teil des Abenteuers ist es, und da gibt's einige glänzende Leute. Nehmen wir Reinhold Messner. Für mich ist er ein größerer Geschäftsmann als Abenteurer. Das ist nebenbei, aber er ist ein glänzender Geschäftsmann, machen wir gar keine Frage. Und alle die erfolgreichen Abenteurer, die wir so kennen, haben ja eine zweite Seite und das ist die kommerzielle. Das, ohne dem können sie das gar nicht machen. Die Glückspilze, die ein großes Vermögen geerbt haben, sind meistens nicht Abenteuertypen, sondern die sich sehr wohl Gedanken machen, wie kann ich dieses Leben finanzieren? Denn um mal zu sagen, meine Wikinger-Expedition, das sind mal eben 200.000 Euro. Die müssen ja erstmal verdient werden. Oder vorfinanziert und im Nachhinein realisiert werden. Das ist eine große Aufgabe und da spielt also die Frau auch eine große Rolle. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber
weil Silke ist eigentlich die tolle Geschäftspartnerin.
Finanzminister bei uns zu Hause, ja, die hatte den Daumen drauf. Und wir haben uns überlegt, ein Abenteuer war zum Beispiel, wir haben die Wikinger-Expedition, die große Applaus, Bürgermeister Koch in New York war an Bord und ja, Schulterklopfen, bis das Längenwachstum aufgehört hatte. Also das war großartig. Aber die Bordkasse war leer und wir haben alles in diese Expedition gesteckt. Und nun, wie kommt das Geld zurück? Ja, ein Buch. Wer von Büchern lebt, das ist eine fettgemachte Visitenkarte. Ich kann so viele Bücher schreiben, aber da muss ich schon ein Bestseller schreiben, um davon richtig zu verdienen. Nein, sondern ich habe versucht, diese Expedition zu verdienen, indem wir von vornherein das Boot so breit bauten, dass es auch von Straßenmaß hier ging. Und wir haben in den großen Einkaufszentren in Deutschland dann eine Ausstellung gemacht mit dem Namen Die Welt der Wikinger. Und da haben wir Schmuck verkauft, da haben wir eine interaktive Ausstellung gemacht, die sehr gut bezahlt wurde von den Centern und nebenbei noch unser Taschengeld gemacht durch den Verkauf von Wikinger-Produkten und dadurch wurde das refinanziert. Also auch das ist eine sehr konzentrierte Geschäftsidee, die dann zum Tragen kam.
Und du hattest jetzt die Abbiegung genommen, als ich dich gefragt habe nach den Abenteuern, auf die du jetzt noch vor dir siehst. Ist das jetzt quasi weiterhin nachträglich die Ernte deiner Abenteuer einfahren oder worauf wolltest du hinaus?
Nein, also ich möchte sagen, dass ich eine nicht ausruhen ist von den Lorbeeren, die man sich erworben hat oder von der, sondern ich versuche, jetzt habe ich ein großes Schiff gekauft, die Vespi, ein 33 Meter Kolinatsche, ein Riesenholzboot, ein Museumsschiff, das ich versuche loszuwerden, wieder nach Norwegen zu bringen. Das sind kleine Aufgaben, aber die füllen den Alltag auf. Ich habe nicht eine Idee mehr, die einen jüngeren, guten Körper erfordert, sondern das ist jetzt so ein bisschen ausklingen und ja, wie lange, wann gehe ich in die Seekiste, weiß ich noch nicht, aber so viele Jahre können es ja nun auch nicht sein. Die Gene sind wohl okay, mein Vater ist 97 geworden, den will ich toppen, aber ob mir das gelingt, weiß ich nicht.
Und bist du damit fein? Oder ist es nicht so, dass du lebst, also du lässt es jetzt ausklingen, sagst du, und das heißt, du lebst ja auch noch viel im Kometenschweif deiner Abenteuer, sage ich mal. Da war dieses Abenteuer und da vieles von dem, was du jetzt machst, basiert schon irgendwie auf dem, was vorher in deinem Leben passiert ist. Ist es nicht irgendwie auch so ein bisschen schmerzhaft für dich zu sehen, dass das nicht mehr geht?
Leben heißt, am gewissen Alter sehr stark Abschied nehmen. Ein bewusstes Abschied nehmen, das merke ich schon. Ich suche jetzt Freunde auf, noch die alte Weggefährten und so weiter nach Amerika mal fahren und nochmal sich austauschen. Das ist schon so, aber so ist das Leben. Das ist ein großer Bogen und wer so ein tolles Leben geführt hat wie ich, der kann auch in Ruhe sagen, tschüss Leute, das war's.
Würdest du gerne nochmal Schnips, wenn ich dir jetzt eine Pille anbiete, die dich nochmal 30 Jahre jünger macht?
Würde ich annehmen, logisch, ja, unbedingt. Ich hätte noch einiges im Petto, was ich noch gerne machen würde. Aber es ist auch oft ein zweiter Kaffeeausguss. Weiß ich nicht, ob der so sinnvoll ist, sondern es war zu der Zeit richtig. Und im Nachhinein will ich da auch nicht korrigieren. Ich bekenne mich zu den Fehlern, die ich gemacht habe, aber die Schönheiten, die ich erleben durfte und vor allen Dingen noch in einer Zeit. Ich habe die beste Zeit, würde ich fast sagen, seit Jahrhunderten jetzt die Nachkriegszeit erlebt, wo alles aufwärts geht. Jetzt scheinen so einige Stimmungen zu kommen, wo die Jugend nicht mehr so einfach hat. Ich merke, dass sie überfordert sind mit dieser Informationsfülle. Wir waren einfacher. Meine Jugend war einfach, was gut und böse ist, wussten wir. Es gab was an die Backen, in der Schule wurde geschlagen noch. Aber es war eine sehr eindeutig strukturierter vorgegebener Weg. Der ist heute ein bisschen ins Wanken gekommen. Die Jugendlichen sind orientierungslos, nicht alle, aber viele. Und Ich will da ein bisschen noch mit als alter Pädagoge was bewirken, aber Gemach, es muss nicht mehr so hektisch und so wild sein wie vor 20, 30 Jahren.
Haben sich einige Perspektiven bei dir geändert, wo du sagst, da denke ich heute komplett anders drüber als noch vor 20, 30, 40, 50 Jahren?
Eigentlich nicht. Das ist, dass ich immer wieder merke, die Erkenntnisse aus diesen Expeditionen, die sind so aktuell wie noch nie. Wir sprachen über Mut, wir sprachen über Konzentration, über Belastung und so weiter, über Aufmerksamkeit, Durchhaltevermögen, alle diese Eigenarten, die werden heute mehr denn je gefordert. Und die habe ich einsetzen müssen und die werden meine Nachfolger auch einsetzen, vielleicht sogar noch härter rangenommen als bisher.
Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Freiheit oder Sicherheit?
Eindeutig Freiheit. Wer die Freiheit wählt, muss die Sicherheit aufgeben.
Und du versuchst ja aber trotzdem eigentlich Sachen, du hast ja aber auch für Sicherheit, aber stimmt, wir haben drüber gesprochen, du wärst bereit, sie aufzugeben, wenn es nicht mit der Freiheit in Einklang zu bringen ist. Abenteuer lieber alleine oder gemeinsam erleben?
Sowohl als auch. Gemeinsam erleben. Ich bin ein sehr sozialer Typ. Als Lehrer, als Pädagoge muss man die Menschen lieben, sonst ist man da falsch. Und ich mache Abenteuer lieber im Team als allein. Aber einige Ideen lassen sich nur allein verwirklichen. Also ich habe beide Erfahrungen gemacht und für mich eindeutig im Team.
Der größte Abenteurer aller Zeiten war für dich?
Wenn ich jetzt ganz gegenwärtig sehe, ist es eine Abenteurerin, eine Frau.
Oh.
Sie heißt Susanne Huber-Curfrey. Kaum hier so bekannt. Es ist eigentlich die Überfliegerin, wo ich nur staunend bin. Sie segelt allein um die Welt. Anderthalb Mal unterbrochen die Long Route. Das ist fast ein Thema für sich. Sie ist alleine mit ihrer Nähei durch die Nordwestpassage oben im Eis gesegelt. Sie will keine Popularität, sie will nicht groß in die Öffentlichkeit. Trotzdem ist sie mit der höchsten amerikanischen Auszeichnung versehen worden, mit der englischen. Und so in Deutschland, ich glaube, der Prophet gilt nichts im eigenen Land, ist sie so gut wie unbekannt.
Kleine ist das eine
Artikel.
Deutsche?
Das ist eine Deutsche, ja, ja, sicher.
Ich habe noch nie von ihr gehört.
Ja, bitte, das ist es eben. Und es gibt Abenteuer, das sich im Verborgenen abspielt, eine unglaublich kompetente Frau. Ich würde sagen, sie ist die größte deutsche Seglerin, die wir zurzeit haben und auch aller Zeiten.
Wow. Da muss ich dich später mal fragen, ob du nicht vielleicht einen Kontakt herstellen kannst.
Es wird schwer sein, sie vors Mikrofon zu kriegen. Aber ich hatte das ganz große Glück, sie hat den Transozeanpreis im letzten Jahr wieder gewonnen. 4-mal den Transozeanpreis, also die höchste Auszeichnung. Das ist unter Blauwasserseglern, ist das natürlich bekannt. Aber hier im Allgemeinen, wer kennt denn Susanne Huber-Curfey? Keiner.
Und wenn du wirklich, also du würdest wirklich sagen, sie ist die größte Abenteurerin der Menschheitsgeschichte.
Nein, das ist übertrieben, weil das sehr speziell Abenteuer auf Ozeanüberquerung, als alleine auf dem Meer. Sie ist die Bewohnerin des großen blauen Kontinents. Und zwar, das sind die Weltmeere an sich. Und sie segelt unglaubliche Strecken. Sie segelt Routen zweimal Kap Horn und so weiter. Man kann das gar nicht aufzählen. Und sie will nichts anderes. Sie will mit ihrem Schiff auf ihrem großen Kontinent leben. Das macht sie hervorragend. Dazu gehört unglaubliche Charaktereigenschaften. Wir haben sie aufgezählt. Und Abenteuer ist nach meiner Meinung auch nicht ganz losgelöst von der Gesellschaft. Wir Abenteurer sind Teile der Gesellschaft und nicht Verwirklichung unseres Egos außerhalb der Gesellschaft. Ich lege schon Wert darauf, dass ich mit einem guten Nachbarn in Lübeck zusammenlebe, dass ich einen großen Freundeskreis habe. Ich bin niemals ausgestiegen aus meinem sozialen Umfeld, sondern es ist sehr, sehr wichtig, ein gutes Familienleben, alles das hört sich zwar spießig an, aber ist wichtig.
Und wenn ich dich jetzt frage, in der gesamten Menschheitsgeschichte, was würdest du glauben, wer war da der größte Abenteurer, die größte Abenteurerin?
Ich bin natürlich nahe, dass ich diese arktischen Herr Roald Amundsen zum Beispiel, mit dem ich mich beschäftigt habe, bei denen es ja noch anders war, dass sie sagen, sie erforschen etwas, sie machen ein Ding, das eine vage Vorstellung hat. Ein Kolumbus als großen Abenteurer zu nehmen. Die Ziele waren irgendwo Zweckziele auch. Sie hatten schon eine gewisse Vorstellung, aber den Abenteurer weiß ich nicht, denn es gibt immer.
Okay, hätte ja sein können, dass da irgendjemand für dich irgendwie komplett raussticht. Fragen wir mal andersrum, wenn wir jetzt nicht in die ganz lange Historie zurückgucken, sondern in die neuesten Generationen. Findest du, dass es unter so der jüngeren Generation, also ich sag mal Menschen unter 40, Abenteurer oder Abenteurerinnen gibt, die aufstrebende, von denen du sagst, boah, Hut ab, was die da machen? Oder kommt aus unserer verweichlichten Generation nichts Brauchbares nach?
Unglaubliche, tolle, junge Typen kommen da raus. Also, wenn ich die Free Climber sehe oder die da Gleitschirmflieger oder wenn ich im Winter sehe in Heiligenhafen da mal aus der Ferienwohnung schaue und sehe die da bei Eiseskälte mit ihren Kitesurfer, wie die da durch die Luft fliegen, die frieren sich, müssen sich an Arsch abfrieren, aber sie sind fasziniert von ihrem Sport. Das sind aber so Punkte, bei mir ist immer das Abenteuer viel umfassender. Es ist also nicht nur die sportliche Leistung, ist die eine Sache. Aber das andere ist letzten Endes die Gesamtpersönlichkeit, die das Abenteuer aufmacht. Das heißt, ich begebe mich mit auch in eine größere zeitliche Dimension. Und die haben ihren Kite im Kofferraum, die kommen angefahren, ziehen ihren Neoprenanzug an und dann machen die unglaubliche Salti da durch die Luft und dann packen sie es wieder ein und fahren nach Hause. Bewundernswert, toll. Oder auch ein Bergsteiger, das ist relativ zeitlich auch dimensioniert und damit gehen sie in ihren Alltag zurück. Das sind diese Kicks, die man braucht, die im Leben wichtig sind, aber mit meiner Form von Abenteuer eigentlich wenig gemein haben.
Und da hast du das Gefühl, das stirbt so ein bisschen aus?
Ja, weil es auch Entscheidung wird, welches Leben will ich führen? Das Abenteuer, das ich führe, ist nur als Selbstständiger zu machen. Ich kann das Abenteuerleben nicht als Angestellter einer Firma oder als Beamter, war ich ja beides mal, machen. Ich muss damit völlig frei sein und damit kann ich planen, wohlwissend, dass die soziale Hängematte für mich nicht aufgespannt ist. Ich muss mich darum kümmern, die Kohle zu verdienen, aber ich kann mein Abenteuer zeitlich so planen, wie ich es will.
Mhm. Ein Abenteuer, das ich zu gerne gemacht hätte, war oder ist?
Nordwest- und Nordostpassage.
Aber das ist nicht mehr drin?
Nein, das ist nicht mehr drin. Ich weiß, wo die Grenzen sind.
In 5 Jahren werde ich?
Hoffentlich hier noch wieder mit dir sitzen und noch über einige verborgene Dinge reden, die ich noch nicht kundgetan habe.
Das wird mich riesig freuen. Burkhard, ich danke dir, dass du heute mal mit mir von außen auf das Abenteuer und auf das Abenteurerleben geblickt hast. Das war für mich wieder sehr spannend. Und gerade so dieser philosophische Ansatz dahinter hat mir nochmal ein bisschen deutlicher gemacht, wie du deine Abenteuer gestaltest. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Burkhard.
Ich danke auch, Christian. Hat wieder Spaß gemacht mit dir.
Schön.
Wenigstens auch Fragen, die ich nicht erwartet habe. Dankeschön.
Das war Burkhard. Und zum Teil ja auch Silke Pieske. Eine Folge, die für mich unfassbar spannend war. Es hat mich sehr berührt, wie sehr Burkhard im Einklang mit seinem eigenen Leben ist. Teilweise fand ich es fast ein bisschen erschreckend, wie kompromisslos Burkhard bei sich ist und ganz klar sagen kann, so muss es in meinem Leben laufen und wenn das nicht passt, dann wäre ich im Zweifelsfall sogar auch bereit, mich von meiner Frau zu trennen. Das klingt irgendwie erstmal ziemlich hart, aber andererseits ist er dadurch auch ganz klar einzuordnen und schafft sich auch diese Klarheit, mit denen er seine Abenteuer umsetzen kann. Und so wie ich Silke verstanden habe, war sie sich auch völlig im Klaren darüber, auf wen sie sich da einlässt. Und nachdem ich die beiden auch schon gemeinsam erleben durfte, weiß ich, das ist nicht nur so gesagt, sondern sie sind wirklich miteinander sehr, sehr glücklich. Das fand ich total inspirierend. Auch spannend, Burkhard konnte sich von Mikroabenteuern klar abgrenzen. Denn für ihn bedeutet das Abenteuer auch, sich selbst grundlegend zu verändern. Und dafür braucht es viel Zeit, die außerhalb der Komfortzone verbracht wird. Finde ich eine total spannende Perspektive und höchstwahrscheinlich hat Burkhard damit natürlich recht. Gleichzeitig bin ich selber schon ein Fan von diesen Mikroabenteuern, denn nicht jeder von uns hat die Möglichkeiten oder besser gesagt, ist bereit dazu, so große Opfer zu bringen wie Burkhard, um auf so große Abenteuer gehen zu können.
Und da finde ich kleine Mikroabenteuer einen total schönen Zugang, die super ins alltägliche Leben passen und vielleicht ja auch den Weg zu größeren Abenteuern ebnen. Daher meine Empfehlung, wenn ihr Lust auf eine weitere abenteuerliche Folge habt, hört euch doch im Kontrast dazu mal die Folge mit Christo Förster an. Die heißt Abenteuerland, ist Folge Nummer 54 aus dem Januar 2023. Dort sprechen wir über die großen und kleinen Abenteuer, die Christo immer wieder unternimmt und er führt uns eben in das Konzept der Mikroabenteuer ein. Bin ich mir sicher, eine Folge, die euch auf jeden Fall auch gefallen und inspirieren wird. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich, wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.